Ja, von mir einen schönen guten Morgen an diesem schönen Sonntag. Ist doch viel besser als gedacht, ne? So wettermäßig auch so drumherum. Machen wir mal die erste Folie. Also es geht tatsächlich heute wieder weiter mit der Predigtreihe zu den Früchten oder der Frucht des Heiligen Geistes und eben heute Morgen thematisch um das Thema Sanftmut. Gerade bei der Sanftmut kam mir so der Gedanke, man muss das nochmal im Kontrast hören, auch was Paulus da in Galater 5 auch schreibt. Im Kontrast zu den guten und den schlechten Eigenschaften, die Paulus hier beschreibt. Und ich denke, ihr habt den Text ja schon fast auswendig, wahrscheinlich jetzt nach so vielen Wochen. Aber es ist immer wieder gut, den nochmal so zu hören. Wenn ihr den Neigungen eurer sündigen Natur folgt, schreibt Paulus, wird euer Leben die entsprechenden Folgen zeigen. Unzucht, unreine Gedanken, Vergnügungssucht, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, selbstsüchtiger Ehrgeiz, Spaltungen, selbstgerechte Abgrenzung gegen andere Gruppen, Neid, Trunkenheit, ausschweifender Lebenswandel und dergleichen mehr. Ich wiederhole noch einmal, was ich euch bereits gesagt habe, dass niemand, der ein solches Leben führt, das Reich Gottes ererben wird. Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Ja, das ist ein ganz schöner Kontrast, wenn man sich das immer so mal vor Augen hält, was Paulus hier so beschreibt. Der Kontrast im menschlichen Verhalten, wozu Menschen fähig sind. Wir haben ja gerade in der Gebetsgemeinschaft, denke ich mal, das auch so vor Augen geführt bekommen. Und im ersten Teil danken wir, können unheimlich dankbar sein für viele Sachen. Selbst hier bei den Unwettern sind wir hier als Haller zumindest gut davon gekommen, haben nichts Böses erlebt und. Wir können so viele Gründe zu danken. Und dann ein Lied später begegnen wir im Gebet dem Bösen, dem nackten Bösen. Mich erschreckt das immer, wie das so nebeneinander dann auch steht. Und deswegen ist es gut, das einfach auch im eigenen Charakter, im eigenen Verhalten, sich immer wieder auch mal vor Augen zu halten, wie das so nebeneinander leben kann. Dir geht es ja wahrscheinlich genauso wie mir, dass du darüber erschreckst. Auf der einen Seite denkst du, ach ja, gar nicht so schlecht, bin ein ganz passables Mädchen, ganz passabler Junge. So einigermaßen habe ich das Leben im Griff. Und dann wieder auf der anderen Seite, wo du über dich selbst den Kopf schüttelst und sagst, wie kann das eigentlich sein? Wo kommt das eigentlich her? So ist das hier auch. So wird das hier auch beschrieben. Hier wird beschrieben, was eigentlich passiert, wenn ich nicht auf meinen Charakter achte. Und uns geht es ja bei dieser Predigtreihe um Charakterbildung auch. Was passiert, wenn ich mich gehen lasse? Wenn ich meinen Glauben einfach so fließen und gehen lasse? Die Ergebnisse, die Paulus hier beschreibt, die gefallen mir absolut gar nicht. Aber ich muss bekennen, in meinem eigenen Leben, wenn ich nichts tue, wenn ich nicht mich an den Glauben halte, wenn ich nicht an Jesus hängen bleibe, dann kommen diese Sachen, die Paulus hier beschreibt, wie von allein. Ich brauche da fast keine Energie reinzustecken. Ich brauche mir keine großen Gedanken zu machen, wie ich böse sein kann. Ich kriege das auch so naturtalentmäßig hin. Das ist ganz einfach. Vielleicht nicht so krass, wie das hier beschrieben wird. Und vielleicht wirst du dich von dem einen oder anderen hier distanzieren und sagen, nein, das so nicht, ne? Aber fromm verbrämt, im Ansatz ist das oft auch da. Das finde ich höchst unbefriedigend für mein eigenes Leben. Zumal man müsste ja Experte sein eigentlich, nach so vielen Jahren Christ sein, oder? Ihr ja auch. Ihr müsst alle Experten sein, zumindest beim Thema Sanftmut. Denn das haben wir vor 2 Jahren schon einmal hier im Gottesdienst intensiv beschäftigt, uns mit. Bei den Seligpreisungen, die wir vorhin gehört haben. Selig sind die Sanftmütigen. Ja, ihr erinnert euch, ne? Ist ja 2 Jahre her, die Predigt. Aber den Witz, den habt ihr doch noch drauf, oder? Ah, den erzähle ich nochmal. Amerikanische Soldaten haben während des Krieges in Korea ein Haus angemietet und gleichzeitig hatten sie einen koreanischen Houseboy angestellt. Ein Kind fast noch. So nach dem Motto, wir zahlen, du arbeitest für uns. Er hielt das Haus sauber und kochte und machte alles Mögliche. Was ihnen dabei auffiel, dieser junge koreanische Houseboy, den sie angestellt hatten, hatte eine unglaublich positive Einstellung. Er lächelte immer, war durch nichts aus der Ruhe zu bringen und das war offensichtlich nicht nur auf sein koreanisches Lächeln zurückzuführen. Da beschließen diese bösen amerikanischen Soldaten, ihn einmal zu testen. Wie weit würde seine gute Laune gehen, wenn sie ihm nur ordentlich Streiche spielen würden? Und so machten sie es, einer schlimmer als der andere. Sie nagelten abends seine Schuhe am Fußboden fest. Er steht am nächsten Morgen auf, fröhlich, zieht die Nägel mit der Zange heraus, lächelt, ohne sich zu beschweren, und arbeitet. Sie bestreichen Töpfe, Pfannen, Ofengriffe mit Schmierfett. Er wischt sie sauber und singt sogar fröhlich dabei. Die Soldaten stellen einen Wassereimer oben auf die Türe, damit, wenn er durch die Tür geht, er pitschnass dabei wird, wenn der Eimer herunterfällt. Er trocknet sich ab und regt sich nicht auf, macht einfach weiter. Endlich kommen die Soldaten ans Ende ihrer bösen Gedanken. Sie rufen den Jungen zu sich: Es tut uns leid, komm. Ja. Wir wollten mal gucken, wie weit wir gehen können mit dir, aber du bist echt so beeindruckend. Du bist nicht aus der Ruhe zu bringen. Wir können uns das gar nicht erklären. Da fragt der Junge zurück: Ihr meint nie wieder Schuhe annageln auf dem Boden? Nie mehr, sagen die Soldaten. Ihr sagt nie mehr Schmierfett irgendwo an Ofen oder Töpfe? Nie mehr. Kein Wasser mehr von oben? Nie mehr. Okay, sagt der Junge, dann höre ich ab sofort auch auf, euch in die Suppe zu spucken. Rache ist süß, oder? Und wenn sie nur im Kleinen und Geheimen stattfindet. Ich weiß nicht, habt ihr euch noch erinnert an den Witz? Den habe ich damals auch schon erzählt. Aber so sind wir, ne? Da fragt einer uns, ne? Ist doch alles in Ordnung? Und wir sagen, ja, ja, alles kein Problem. Wir lächeln, ne? Und innen drin kocht's. Und wir wünschen uns und überlegen uns instinktiv, wie wir es dem anderen heimzahlen können. Und wenn da jetzt vielleicht der Chef ist oder so, ne? Oder irgendeiner, vor dem wir ein bisschen Respekt haben sollen, dann machen wir das eben auf die geheime Art und Weise, so hinten rum herum. Ne? Also wir wünschen uns schon, das eine oder andere Mal dem anderen schon mal gründlich in die Suppe spucken zu können. Niemand würde es merken, wir hätten unsere kleine, aber gemeine Rache, unseren inneren Triumph, den uns niemand nehmen kann und sei er noch so stark und so mächtig. Ja, so sind wir und wir brauchen da fast nichts für zu tun. Deshalb ist es gut, noch nach 2 Jahren nochmal auf die Sanftmut zu schauen, damit wir wirklich Experten werden. Damals haben wir uns gründlich mit Jesus beschäftigt und mit Mose. Mose wird als der demütigste Mensch auf Erden bezeichnet. Und wenn man sich seine Lebensgeschichte anschaut, was der alles hat schlucken müssen, unglaublich. Ne? Heute soll es aber mehr um die praktische Seite der Medaille in unserem Leben gehen. Im Griechischen bedeutet Sanftmut so viel wie die beherrschte Kraft. Und dazu sehen wir ein erstes Bild. Sanftmut, die beherrschte Kraft. Und das einzige Bild eigentlich heute Morgen. Genau, das müsst ihr euch merken. Es wird verwendet auch dafür, für einen wilden Hengst, der gezähmt worden ist. Also diese Hengste hier in dem Gespann besitzen immer noch dieselbe natürliche Kraft und Power wie als ungezähmte Tiere. Aber sie lassen sich von ihrem Herrn kontrollieren und in eine bestimmte Richtung führen. An diesem Bild und dieser Übersetzung wird schon mal deutlich, Sanftmut, das ist alles andere als Schwächlichkeit, als Weichlichkeit, als weibisch oder sonst wie was. Jesus und Mose waren keine Schwächlinge, waren keine Weicheier, sondern starke Männer. Sanftmütige nämlich handeln beherrscht. Sie entscheiden selbst, wie sie in bestimmten Situationen reagieren. Und lassen sich nicht einfach von ihren Gefühlen leiten und übermannen. Das ist der Unterschied. Die reagieren selbstbestimmt und sagen, ich entscheide jetzt selbst, ob ich mich ärgern will oder nicht. Ich entscheide jetzt selbst, ob ich Worte dagegen setze oder nicht. Ich mache das nicht aus dem Gefühl heraus, nicht aus dem Bauch heraus. Und die Frage ist jetzt, und dann können wir erstmal das Bild wieder zur Seite nehmen, das holen wir gleich wieder. Wie prägt nun diese Sanftmut unsere Beziehung zu anderen Menschen? Darum soll es heute Morgen besonders gehen. Erstens, wer sanftmütig ist, hat Verständnis für seine Mitmenschen. Wer sanftmütig ist, hat Verständnis für seine Mitmenschen. Paulus fordert zum Beispiel die Christen in Philippi auf: Denkt nicht nur an euren eigenen Vorteil, sondern habt das Wohl der anderen im Auge. Philipper 2, Vers 5. Im Alltag begegnen uns ja so viele Menschen, die irgendwie dienstbare Geister sind, die uns dienen oder gar bedienen. Und die Frage ist immer, nehmen wir das eigentlich noch wahr oder ist das eine Selbstverständlichkeit? Die Verkäuferin in der Bäckerei zum Beispiel, der Schalterbeamter bei der Post, der Zugbegleiter, die Krankenschwester in der Diakonie oder was weiß ich auch immer. Nehmen wir das eigentlich noch wahr als Dienstleistung, als Dienst am Menschen? Wie begegnen wir ihnen? Wie denken wir über sie? Haben wir Verständnis für das, was sie leisten und danken ihnen dafür? Zeigen wir ihnen Respekt und Achtung? Deutschland wird ja in den Medien zumindest oft als Servicewüste bezeichnet. Also hier würde es im Vergleich zu anderen Ländern viel weniger Service und Dienstleistungen geben, gerade auch im Hotel- und Gaststättenbereich. Aber ich habe Deutschland auch oft schon als Dankbarkeitswüste erlebt. Da werden Menschen in Dienstleistungsberufen angeblafft, als wären sie der letzte Dreck. Als würde das, was sie tun, eine Selbstverständlichkeit sein, für das sie gefälligst gerade zu stehen haben. Wer hat das nicht schon mal erlebt im Restaurant, wo dann irgendeiner am Nachbartisch den Ober oder die Bedienung anblaffte, als gilt es, das Leben zu gewinnen, ne? Nur weil irgendwie gerade das Gemüse falsch auf dem Teller lag oder keine Ahnung. Klar darf man sich beschweren, auch im Restaurant, wenn irgendwas nicht passt. Aber der Ton macht doch die Musik, oder? Die Art und Weise, wie ich den Menschen gegenübertrete. Und ein sanftmütiger Mensch respektiert die Leistung der anderen. Er schaut nicht nur auf das Seine. Er weiß auch, dass sie auch einmal müde werden können, dass sie auch Fehler machen können. Und er hat dafür Verständnis, dass das so geschieht. Er denkt nicht nur an den eigenen Vorteil, sondern auch an das Wohl des anderen. Das fängt ja bereits zu Hause an, also nicht nur im Dienstleistungsbereich, sondern zu Hause auch. Die Bibel weiß davon zu berichten. Petrus zum Beispiel fordert die Ehefrauen auf in 1. Petrus 3, Vers 4, euer Schmuck soll nicht äußerlich sein wie Haargeflechte, goldene Ketten und prächtige Kleider, sondern der verborgene Mensch des Herzens im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes, das ist köstlich vor Gott. Dienstanweisungen an die Damen der Schöpfung. Und eine Pastorin, eine Kollegin schreibt dazu, deswegen Zitat, nicht von mir, eine sanftmütige, freundliche Haltung ist schöner als teure Kleider, kostbarer als teurer Schmuck und ein edles Parfum. Der innere Mensch, der ist es, was zählt am Ende, neben all den Äußerlichkeiten. Und so fordert Petrus im gleichen Atemzug auch die Männer auf, mit ihren Frauen rücksichtsvoll umzugehen, sie zu achten und zu ehren. Das ist also keine Einbahnstraße. Ne? Nicht die brave, liebe, sanfte Hausfrau oder Frau überhaupt, ne? Die kein Widerwort geben darf, sondern es ist ein Miteinander, was hier beschrieben wird. Also wir können auch schon zu Hause einüben, Sanftmut einüben. Und das ist auch überaus nötig. Denn wie unglaubwürdig und unehrlich ist es doch, bei fremden Leuten den Sanftmütigen, den Freundlichen herauszukehren und zu Hause den Macho zu machen oder die Zicke zu geben. In der Gemeinde, auch in so einer kleinen Gemeinde gerade wie unserer, da kriegst du das ja doch früher oder später raus, oder? Also sonntags morgens, ja, oh, ja, nett, danke. Immer diesen Service-Gedanken zu haben und zu Hause mit der Ehefrau, mit den Kindern umzugehen, als wären sie irgendwie Dienstboten. Wer nur sanftmütig ist, um etwas zu erreichen bei seinen Mitmenschen, der hat nicht verstanden, worum es in der Sanftmut eigentlich geht. Die Frage ist eigentlich an dich, willst du das eigentlich? Willst du eigentlich sanftmütig sein, weil es gut ist, weil Jesus es vormacht, weil es die Welt, in der wir leben, auch schöner und besser macht? Zweitens, ein sanftmütiger Mensch ist barmherzig und nicht überheblich. Es kommt im Leben immer vor, dass andere Menschen uns enttäuschen. Da kann gar keiner dran vorbeikommen. Andere werden an uns schuldig und tun uns weh. Und das schmerzt so richtig, bis in die tiefste Wurzel unseres Herzens hinein. Sanftmut bedeutet, in solchen Situationen barmherzig zu sein, dem anderen zu vergeben und nicht auf ihn herabzusehen. Paulus schreibt deshalb im selben Galaterbrief, liebe Brüder, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit einem sanftmütigen Geist. Ihr, die ihr geistlich seid, und sieh auf dich selbst, dass du nicht versucht werdest. Galater 6, Vers 1. Recht zu haben und es zu wissen, kann einem schnell zur Verführung im Umgang mit anderen Menschen werden. Das Herz wird überheblich und hart, ungeduldig und richtend. Der Sanftmütige aber denkt daran, wie schnell er selber fallen kann und vergibt deswegen gerne. Denn er braucht ja selber Vergebung. Deshalb geht es auch in harten Diskussionen, auch inhaltlichen harten Diskussionen, nicht in erster Linie darum, als Sieger vom Platz zu gehen, sondern der Wahrheit Gottes in Liebe zu ihrem Recht zu verhelfen. Das ist des sanftmütigen Sinn. Jesus hat dazu das beste Beispiel geliefert, wie er mit Personen umgegangen ist, die offensichtlich im Unrecht waren, die offensichtlich sündig waren. Das beste und berühmteste Beispiel ist ja Johannes 8, als diese Frau ihm gegenüberstand, die im Ehebruch ertappt worden war. Er verurteilte sie nicht, aber er leitete sie auch im gleichen Atemzug dazu an, ihr falsches Verhalten aufzugeben und so zu leben, wie es Gott gefällt. Also Jesus war nicht dieser Eier-Popeier-Typ, der nie auch strittige Punkte angesprochen hätte. Jesus war vielmehr perfekt darin, Liebe und Wahrheit zusammenzuhalten. Und deshalb fordert Paulus in Galater 6 weiter: Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Denn wenn jemand meint, er sei etwas, obwohl er doch nichts ist, der betrügt sich selbst. Das ist gerade auch für mich als Pastor oft schon zu einer ganz wichtigen Stelle, Bibelstelle geworden. Manchmal musste ich in meinem Dienst und in meinem Leben schon Menschen sagen, dass sie sich von Gottes Wort entfernt haben. Dass sie nicht in Einklang, in Übereinstimmung mit der Schrift leben. Das ist weder leicht, das zu tun, noch ist es schön und erstrebenswert. Da hat keiner richtig Lust drauf, aber es ist doch notwendig. Denn wenn man es nicht tut, verletzt man die Liebe umso mehr. Wenn ich jemanden in die Irre laufen sehe, weil es das Wort Gottes sagt, nicht weil es meine persönliche Meinung ist, und lasse ihn einfach laufen, weil ich sage, okay, heutzutage nimmt ja sowieso keiner mehr was an, lässt sich ja sowieso keiner mehr was sagen und jeder kann doch nach seiner eigenen Fasson selig werden, lass doch mal so machen, dann verletze ich die Liebe mehr, als wenn ich etwas sage. Weil dann lasse ich ihn in die Falle laufen. Das ist doch schlimmer als das andere. Wenn Gottes Wort klare Weisungen gibt, dann ist es vielleicht nicht leicht, nicht schön und macht überhaupt keinen Spaß, so miteinander zu reden. Aber es geht darum, dass es notwendig ist, es zu tun. Wenn man dabei nicht aufpasst, kann es ganz schnell nur ums Recht haben gehen. Das ist meine Erfahrung. In Diskussionen will dann immer einer gewinnen. Einer will sozusagen als Sieger den Platz verlassen, den Raum verlassen. Will das Gefühl haben, haha, ich habe meine Sache gut verteidigt. Das führt in der Regel nur zu Trennung und nicht zu einem Miteinander. Und Trennung, dann hat am Ende keiner was gewonnen. Dann haben alle nur verloren. Dennoch sagt die Sanftmut nun nicht, gut, machen wir den Schwamm der Liebe da drüber und gut, ein Aufwasch. Sondern die Sanftmut sagt, am Ende muss Jesus als der Herr geehrt werden. Das muss dabei rauskommen. Das ist das Ziel. Seinem Wort, seiner Liebe muss Geltung verschafft werden. Und das ist nicht immer angenehm, weil Jesus sagt der Sünderin ganz klar, geh hinfort und sündige nicht mehr. Oder der Frau am Jakobsbrunnen, ach klar, ne? 5 Männer hast du gehabt und den du jetzt hast, ist auch nicht deiner, ne? Also der redet nicht um den heißen Brei herum, der spricht schon sehr Tacheles mit den Leuten oder mit den Pharisäern und Schriftgelehrten, die er hart angreift, hart an die Kandare nimmt. Jesus muss am Ende als Herr geehrt werden. Seiner Liebe, seiner Wahrheit muss Geltung verschafft werden. Das muss das Ziel der Sanftmut sein. Wer in solchen Gesprächen, in solchen Auseinandersetzungen nur gewinnen will, hat schon verloren. Und wer nur den lieben Frieden haben will, der hat auch schon verloren. Sanftmut heißt, in solchen Diskussionen freundlich und bestimmt zu antworten, auch wenn jemand anderer Meinung ist. Auch als Christen, auch als Pastor oder Ältester können wir es dabei niemals allen recht machen. Die Leute werden nicht begeistert sein, wenn wir ihnen was sagen. Und manchmal begegnen wir gar Leuten, die sind regelrecht streitlustig. Die haben Spaß daran. Die wollen gerne provozieren. Oder sie haben den Drang zum Widersprechen. Dann zeigt sich, ob der Mut der Sanftheit sich bei uns entwickelt hat. Ziehen wir dann feige zurück und verlieren den Mut, zu unseren Überzeugungen zu stehen? Gehen wir zum Gegenangriff über? Oder bleiben wir selbst beherrscht und freundlich? Denkt an die wilden Hengste, nochmal das Bild. Das ist für mich zum Stichwort geworden. Sanftmut, die beherrschte Kraft. Das wilde Pferd in mir will durchgehen. Immer. Es will seine Kraft rauslassen. Aber das sanftmütige Tier lässt sich von seinem Herrn leiten. Es fragt zurück: Wo willst du, dass ich hingehe? Es fragt nach dem Willen des Herrn und lässt sich von ihm lenken. Und das muss auch in allen Debatten, die wir vielleicht untereinander hier zu führen haben, der Kernpunkt sein, der Mittelpunkt. Was will der Herr? Vielleicht geht es dir schlecht in deiner persönlichen Situation. Vielleicht bist du unzufrieden mit all diesen Dingen. Die Frage muss sein, was will der Herr? Wie kommt seine Wahrheit, seine Liebe zur Geltung in meinem Leben? Sonst diskutieren wir nur über menschliche Bedürfnisse. Sonst diskutieren wir nur über Befindlichkeiten. Das kann auch nett sein, aber es hilft uns als Christen nicht wirklich weiter. Die Frage ist, wohin mit meiner Kraft, mit der Energie, der Aggression, der Wut, dem Zorn, der Überzeugung? Wenn ich die nicht leiten lasse, dann geht die mit mir durch. Sanftmut ist die beherrschte Kraft. Und sie hat einen Herrn. Und der Herr bin nicht ich selber, sondern der hinter mir ist. Siehe Bild. Gott wünscht sich als Reaktion von uns Sanftmut. Deshalb bleib freundlich, wenn dich jemand provoziert. Es braucht Feingefühl, seine eigene Meinung zu sagen, ohne mit denselben Waffen zurückzuschlagen. Es geht also darum, die eigene Überzeugung zu vertreten und dennoch respektvoll miteinander umzugehen. In den Sprüchen findet sich dazu ein hilfreicher Vers, Sprüche 15, Vers 1, eine freundliche Antwort vertreibt den Zorn, aber ein kränkendes Wort lässt ihn aufflammen. Eine freundliche Antwort vertreibt den Zorn, aber ein kränkendes Wort lässt ihn aufflammen. Sicher auch eure persönliche Erfahrung. Man kann also einander durchaus respektvoll begegnen und in freundlicher Art sagen, dass man nicht der Meinung des anderen ist. Und dass man der Überzeugung ist, dass das nicht dem Worte Gottes zum Beispiel entspricht. Seiner Wahrheit, seiner Liebe muss Geltung verschafft werden. Drittens, ein sanftmütiger Mensch ist belehrbar. Ein sanftmütiger Mensch ist bereit, sich auch etwas sagen zu lassen. Er nimmt Korrektur an. Und Jakobus fordert deshalb auf: Seid immer sofort bereit, jemanden zuzuhören. Aber überlegt genau, bevor ihr selber redet. Und hütet euch vor unbeherrschtem Zorn. Jakobus 1,19. Es lohnt sich also durchaus, nicht dem ersten Impuls zu folgen, sondern zuzuhören und dem anderen zuzuhören. Gerade dann auch, wenn er es gut mit uns meint. Dann ist das ganz hilfreich. Es hilft uns in unserer Persönlichkeitsentwicklung. Wir wollen doch als Christen nicht nur einfach leben und uns dahin humpeln bis zur Tür am Himmel, oder? Sondern wir wollen doch geprägt werden von seinem Geist. Gottes Geist möchte meine Persönlichkeit gestalten. Und so möchte er uns gerne helfen dabei. Aufbauende, konstruktive Kritik bringt uns dabei weiter. Und wir sollten sie annehmen. Wieder die Sprüche. Wer sich nichts sagen lässt, erntet Armut und Verachtung. Wer auf Ermahnungen hört, wird hoch angesehen. Ein sanftmütiger Mensch ist nicht zu stolz, auf andere zu hören und Korrektur anzunehmen. Er ist sogar dankbar dafür, wenn andere ihn darauf aufmerksam machen, wenn in seinem Leben im Sinne Gottes etwas nicht in Ordnung ist. Nun werden in der Bibel vor allem Jesus und Mose als sanftmütige Menschen beschrieben, ich sagte es bereits, aber sie sind alles andere als Schwächlinge dabei, ne? Sondern wenn man sich deren Leben anschaut, dann muss man schon Respekt zollen, was die alles geleistet haben. Mose schwieg zum Beispiel, als Aaron und Miriam ihn als Geschwister klein machten und angriffen, und ließ Gott machen. Er sagte kein Wort dazu. Jesus schwieg, als er vor Pilatus stand, und ließ Gott machen. Beide haben also bewusst nicht auf Vergeltung gesetzt. Die Frage ist, wie reagieren wir, wenn wir angegriffen und beleidigt werden? Jesus empfiehlt dem anderen, die andere Wange hinzuhalten, feurige Kohlen auf seinem Haupt zu sammeln. Das steht jedenfalls in der Bibel. Habe ich da gelesen. Nun sagst du sicher, wer kann denn das? Das ist doch übermenschlich. In der Position zu sein, stark zu sein und trotzdem nicht zurückzuschlagen? Aber dennoch steht es für Christen und betont es für Christen genauso in der Bergpredigt. Und Gott möchte gerne, dass wir das ausleben. Und wir preisen ja auch Beispiele, wo Menschen das tun und sagen, boah, toll, unbedingt am 27.09. nach Bruchmühlen gehen. Dann sind diese Eltern von dem Marco, dem umgebrachten Kind aus Grevenbroich, da und werden erzählen, wie sie es gelernt haben, dem Mörder ihres Kindes zu vergeben. Da lesen wir die Bücher mit Begeisterung. Unbedingt hingehen. Das ist die Frage, ist das zu viel verlangt? Je mehr wir uns an Jesus messen und an seinem Wort, desto mehr merken wir, aus eigener Kraft werden wir das nicht schaffen. Von Natur aus sind wir nicht sanftmütig, sondern eher wie diese Hengste, wie diese Gäule. Werden wir beleidigt, gehen wir sofort zum Gegenangriff über. Es fällt uns leichter, Vergeltung zu üben, als Leiden zu ertragen. Sanftmut ist uns nicht in die Wiege gelegt. Nun, deswegen ist es gut, heute Morgen über die Sanftmut als Frucht des Geistes zu sprechen. Noch einmal die Hengste. Mein Bild für heute. Von Natur aus wollen sie mit uns durchgehen. Aber wenn der Heilige Geist uns bestimmt, lenkt und leitet, dann hast du eine Chance. Dann hast du eine Chance. Vielleicht hast du dir selbst nie eine gegeben, dass du denkst, ich kann das nicht, ich will das auch gar nicht. Ja, wenn du nur auf dich selbst schaust, dann wird es auch nichts. Aber der Geist Gottes möchte deine Persönlichkeit im Laufe deines Lebens so verändern, dass du willst und kannst. Er weckt die Sehnsucht nach Sanftmut in dir. Er weckt die Sehnsucht danach, dich so zu verhalten, wie es seinem Wort entspricht. Das kommt doch nicht aus uns selbst heraus. Wir sind so Gäule, immer durch. Aber es ist dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, die in uns, in dir wirken möchte. Die Auferstehungskraft, Epheser 1, 19 und 20. Es gibt also durchaus eine Chance zur Sanftmut. Es ist nicht sinnlos, es ist nicht zwecklos, sich damit zu beschäftigen. Jesus kann es sogar so führen, dass andere Menschen durch dich aufmerksam werden und danach fragen. Denn Sanftmut ist ja nicht normal. Das kennen die Leute nicht so. Und ich frage danach, wieso bist denn du so? Und deshalb ist die Sanftmut auch bei Christen eine Kraft, die oft unterschätzt wird. Vielleicht gehörst du ja eher zu den Stillen im Lande, aber das ist auch deine Chance, Zeugnis von Jesus zu geben in deinem Verhalten. Und das hat Auswirkungen, garantiert. Sie hat keinen guten Ruf, die Sanftmut. Sie wird als weiblich, weibisch und bei uns Männern irgendwie als Untugend betrachtet. Ne? Wer will schon gerne ein sanftmütiger Mann sein? Aber sie ist durchaus eine erstrebenswerte Kraft, wenn man sie unter dem Aspekt der beherrschten Kraft sieht. Sie verleiht dem Leben Qualität für uns und andere. Und das ist es doch, was wir uns selber wünschen. Leben mit Qualität für uns und unsere Kinder. Für die Welt, in der wir leben, dass sie besser wird. Mit der Kraft der Sanftmut aus dem Heiligen Geist kann das gelingen. Aber dazu gehört, wie das Wort eben schon sagt, auch Mut, das zu tun. Und da bist du jetzt einfach gefragt. Willst du das? Ich wünsche dir für die kommende Woche in deinen Begegnungen den Mut zur Sanftmut, den Mut zur beherrschten Kraft. Den Mut, den Chef da hinten zu fragen, in welche Richtung soll ich denn? Zeig du mir deinen Weg. Gute Erfahrung damit. Amen.